Sophie Pacini war das am Klavier mit des Abends aus den Fantasiestücken in Caillaux Manier von Robert Schumann. Die basieren auf der gleichnamigen Textsammlung von E.T.A. Hoffmann und darin ist auch Hoffmanns Erzählung Der Magnetiseur aus dem Jahr 1813 zu finden. Und in dieser Erzählung tritt Napoleon als Personifikation des Krieges auf. Die Schlachten von Napoleons Feldzügen waren die ersten, die nicht mehr auf der grünen Wiese stattfanden. Napoleon trug mit seiner Grande Armee den Krieg vor die Tore der Städte. Auch weil die Armeen dort besser zu ernähren waren. Zum Beispiel Jena, Auerstedt, Leipzig oder Dresden. Dadurch kam die Stadtbevölkerung und damit auch die Intellektuellen erstmals in direkten Kontakt mit der Brutalität des Krieges. Darunter eben auch E.T.A. Hoffmann, der 1813 nach den Kämpfen von Dresden die Schlachtfelder besucht hat. Ein Erlebnis, das ihn in seiner Grausamkeit sehr verstört haben muss, wie Hoffmann in seinen Tagebüchern notiert hat. Welchen kulturellen Abdruck haben Napoleon und seine Kriege in der deutschen Literatur und auch in der Philosophie hinterlassen? Wie hat die geistige Elite in Deutschland auf den korsischen Welteroberer reagiert, der ja quasi aus dem Nichts kam und Gewalt und Schrecken gebracht hat? Darüber spreche ich jetzt mit dem SWR 2 Literaturchef Frank Hertwig. Guten Morgen, Herr Hertwig.
Guten Morgen.
Herr Hertwig, was hatte das denn für eine Wirkung auf E.T.A. Hoffmann, als er 1813 die Schlachtfelder in Dresden besucht hat?
Also es hatte eine unglaublich starke, unglaublich unmittelbare Wirkung. Man muss dazu sagen, dass E.T.A. Hoffmann wirklich die Sachen, also den Anblick gesucht hat. Also er ist wirklich auf das Schlachtfeld hinausgegangen, wie ein Schlachtenbummler. Er hat sich die Leichen angeschaut, aber selbst am Tag der Schlacht, am 26. August, hat er immer versucht, auf irgendwelche Dachböden zu gehen, um zu sehen, was da passiert. Es waren höchst gefährliche Situationen. Und dann gibt es eine ganz bizarre Stelle eigentlich in seinen Tagebüchern. Da geht er zu einem Schauspieler und die sitzen beide da, trinken Wein, schauen raus und draußen sterben die Menschen. Also eine ganz seltsame Ästhetisierung des Schreckens. Also es wird gar nicht ideologisiert. Er notiert es dann alles in seinen Tagebüchern und dann erst nach und nach wird es literarisiert. Und es wird auf der anderen Seite auch ideologisiert. Also die Vision auf dem Schlachtfeld von Dresden ist eine kleine Propagandaschrift gegen Napoleon. Und der Magnetiseur, der bündelt so das Napoleon-Bild. Da ist einer, der Macht hat. Es ist einer, wie Sie zu Recht sagten, aus dem Nichts entstandenen. Es ist ein Tyrann, den man nicht richtig definieren kann und der plötzlich Macht über einen hat. Und alle Texte von E.T.A. Hoffmann aus dieser Zeit, selbst der goldene Topf, bei dem man ja denkt, das ist was Harmloses, selbst dort finden sich immer Spuren von diesen Mächten, die in Seelen schauen können, in Herzen schauen können und die immer quasi diese Napoleon-Erfahrung spiegeln.
Ja, diese dunkle Macht, der Hypnotiseur ist ja einer, der Menschen nach Belieben manipulieren kann. Und Napoleon galt ihm auch offenbar irgendwie als einer, der so eine dämonische Kraft hatte, der ja irgendwie auch so eine Ausstrahlung hatte, dass die Soldaten für ihn zu Tausenden in den Tod gezogen sind. Ist es das?
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass Menschen etwas tun aus ihrem Innersten heraus. Das war das neue Phänomen im 18. Jahrhundert. Sind Soldaten gedrillt worden, das ist ja immer das, was man erzählt, und plötzlich unterwerfen sich Leute freiwillig diesen Mächten und da war Napoleon wirklich die Paradefigur dafür und da ist auch, glaube ich, das entstanden, was wir so als schwarze Romantik bezeichnen.
Ja, ganz ideologisch ist tatsächlich ja auch diese Vision auf dem Schlachtfeld bei Dresden, da wird der mörderische Tyrann für die tausenden Toten, die er verursacht hat, mit so ewiger Höllenqual ausgesetzt. Das ist irgendwie richtig apokalyptischer Text eigentlich, das ist auch so eine literarisch ausgelebte Sehnsucht nach Rache?
Da glaube ich, war es wirklich bei ihm eine Auftragsarbeit, also im Innern, weil er natürlich da auch mittun wollte bei dem Schwung, den es damals gab und da konnte man auch mit Geld verdienen. Ich glaube, wenn man den Text anguckt, da wird dieser Schrecken beschrieben, da wird nochmal beschrieben, da wird nochmal, es sind die Leichen, dann kommen plötzlich Gerippe aus dem Boden, also das könnte man sich heute in Hollywood-Manier irgendwie unglaublich, urgewaltig vorstellen und da merkt man schon, der Schwerpunkt liegt deutlich auf der Beschreibung dieses Schreckens, der Literarisierung dieses Schreckens und das Ideologische wird dann ein bisschen nachgeholt.
Ja, Napoleon hat ja E.T.A. Hoffmann in dieser gewissen Weise auch fasziniert und natürlich auch beeinflusst. Einer, der mit der Romantik und auch der französischen Revolution eher wenig am Hut hatte, war Goethe. Trotzdem hat der Geheime Rat, war der bis an sein Lebensende fasziniert von Napoleon. Die beiden hatten ein Treffen 1808 in Erfurt und noch eins in Weimar im gleichen Jahr. Und dann hat auch Goethe den Orden der Ehrenlegion von Napoleon verliehen bekommen. Wie hat sich das denn, so eine Napoleon-Bewunderung, in dessen Werk niedergeschlagen?
Also bei Goethe ist es einfach so, glaube ich, dass er gedacht hat, ich bin ein Großer und er ist auch ein Großer. Also zwei Olympier treffen sich.
Bonhomme hat wohl Napoleon gesagt.
Bevor Norm, genau. Aha, ja. Es gibt Biografen, die das eher kritischer sehen. Aber Goethe war, glaube ich, über eine Stunde bei Napoleon 1808 in Erfurt. Und es war für ihn, glaube ich, ein Gipfeltreffen. Goethe hat ja immer dann doch was Elitär-Aristokratisches gehabt.
Definitiv.
War sicher kein Demokrat. Und er hat da einfach eingesehen, von dem er gedacht hat, in seinem Bereich ist der so groß wie ich in meinem Bereich. Und das war ihm, glaube ich, wichtiger. Und das Zweite war, dass er dann doch mit einer gewissen Verachtung auf die Deutschen herabgeschaut hat, also auf dieses quasi deutsche Volk. Und mit diesem ganzen Befreiungskrieg, mit diesen Aufwallungen, mit diesem Patriotismus konnte Goethe eigentlich gar nichts anfangen.
Ja, ein Gipfeltreffen. Der hat auch gesagt, Napoleon war einer der produktivsten Menschen, die je gelebt haben. Er hat ihn also sozusagen auch schöpferische Kraft, obwohl er ja eigentlich dann auch ein großer Zerstörer war. Irgendwie scheint da wirklich die Faszination von der Größe ausgegangen zu sein. Einer, der auch ziemlich beeindruckt war, war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1806 prägte der das berühmte Diktum von der Weltseele zu Pferde. Da hat er ihn vorbeireiten sehen in Jena, wo er seine erste Professur hat. Was hat ihn denn zu dieser ehrfürchtigen Bemerkung gebracht?
Man muss vielleicht noch, wenn Sie es mir erlauben, noch eine kleine Schleife. Ja? Nämlich diese Ehrfurchtbeziehung von Goethe und Napoleon, die zitiert wiederum Hegel in den Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte. Also da sieht man schon, wie sprichwörtlich das wurde, dieses Gipfeltreffen.
Ja.
Und Hegel war davon selber fasziniert. Und es ist ein bisschen anders bei Hegel als bei Goethe. Bei Goethe ist es wirklich dieser olympiahafte Zug von beiden. Und bei Hegel ist es eher das interessante Weltseele auf dem Pferd. Das hat er also so ähnlich im Brief gesagt. Und da geht es, glaube ich, eher darum, dass er ihn als höchsten Ausdruck des Weltgeistes angesehen hat. Also Hegel hat ja immer geschichtsphilosophisch gedacht, hat gedacht, die Vernunft setzt sich durch, der Weltgeist. Und er sah dann plötzlich in dieser einen Figur sozusagen in einem Kern zentriert diesen Weltgeist. Darum nennt er ihn auch nicht Weltgeist, sondern Weltseele, weil er natürlich noch stofflich ist. Das ist der Unterschied zum Weltgeist. Aber er hat ihn immer eher von seinem System her gedacht, während Goethe ihn immer eher vom Individuum gedacht hat. Aber fasziniert, muss man sagen, waren beide extrem von Napoleon.
So eine Art fleischgewordene dialektische Synthese aus, ich weiß nicht, vielleicht Feudalgesellschaft und Revolution, die dann sozusagen auf die nächsthöhere Stufe der Geschichtsschreibung geht oder so.
Also bei Hegel sicher eher im Sinne eben der Modernisierung, die Napoleon auch gebracht hat. Das war ja auch einer der Punkte, die Napoleon-Fans in Anführungszeichen immer hervorgehoben haben. Wir kommen aus feudalen Gesellschaften, wir haben kleine Fürstentümer, die sind alle nicht lebensfähig. Und dann kommt dann dieser Napoleon an, ordnet dann um 1806 eben auch die deutsche politische Landschaft neu, modernisiert die Verwaltung und bringt den Code Napoleon mit, das bürgerliche Gesetzbuch. Also das sind einfach Elemente, die Napoleon-Anhänger eher hervorgehoben haben, als die unglaublichen Schrecken, die es halt gebraucht hat, um das durchzusetzen.
Mhm. Ja, wer noch ein großer Napoleon-Fan war, war Heinrich Heine. Der hat schon 1811 in Düsseldorf, als Napoleon eingezogen ist, ihn ganz euphorisch als geradezu gottgleiche Lichtgestalt gefeiert und auch in seinen Reisebildern ziemlich aufs Podest gehoben, oder?
Ja, das Interessante bei Heinrich Heine ist, man muss dazu sagen, er hat auch irgendwann mal gesagt, ich bin eine deutsche Bestie. Also man findet bei Heinrich Heine. Und sie lassen mich nicht deutsch sein, hat er auch gesagt, gegen die Antisemiten. Weil da natürlich dann auch, wäre das vielleicht dann doch auch gerne gewesen. Aber er hat in den Reisebildern Napoleon wirklich hochleben lassen. Aber schon in einer gewissen späteren Zeit, also Napoleon war klar, da wird nichts mehr passieren. Und plötzlich war man in epigonalen Zeiten, in kleinen Zeiten. Mhm. Und das sehnte sich, diese Schriftsteller der kleinen Zeiten sehnten sich dann ein Stück weit nach diesen großen Zeiten, die ungefähr 1815 zu Ende gegangen waren. Ja. Und da ist Napoleon einer dieser Figuren. Und das Zweite, was immer extrem interessant ist bei Heine, er führt in den Reisenbildern den Le Grand ein, den Trommler. Ja. Oder es gibt ja auch die berühmten Grenadiere, die aus Russland zurückkommen und die nochmal für den Kaiser sterben wollen. Und das sind immer Figuren von unten. Das heißt, Heine interessiert sich sehr für das, was Sie vorhin gesagt haben, für diese Verbindung. Warum lieben die denn alle, die da unten? Was haben diese Unterklasse, was haben diese Soldaten von diesem Napoleon? Also er projiziert die Faszination in die Soldaten, in die Abhängigen etc. Und auf gewisse Art und Weise hält er natürlich seinerzeit den Spiegel vor. Ja. Weil man sieht, aha, es kann eine Verbindung geben zwischen oben und unten.
Ja, tatsächlich.
Der große Tyrann, wie wir nennen, der Diktator und die Bevölkerung können zusammenhalten. Und das ist das Interessante. Und das Zweite, bei ihm immer in Sachen Napoleon, Napoleon war für ihn immer noch ein Mann der Revolution. Das heißt, an Napoleon erinnern hieß für Heine auch immer an die Revolution erinnern. Und er erinnert auch daran, dass diese Revolution noch nicht zu Ende gekommen ist.
Naja, das hat dann ja auch 1830, genau, dann der Juli, gefeiert und ist dann mit, genau, stürmenden Fahnen hin,
genau,
nach Paris.
Ne? Das heißt, er wollte immer den Herrschenden seinerzeit sagen, passt auf, da ist noch was offen. Ja. Und dazu hat er immer Napoleon benutzt.
Ja, Napoleon, eine große Figur aus dem Nichts gekommen und bewegt in Europa wie sonst niemand zwischen höchster Bewunderung und tiefster Abscheu. Und das auch bei der Elite in Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts. Ein spannendes und ziemlich komplexes Thema, in das uns SWR2-Literaturchef Frank Hertwig ein paar Schneisen geschlagen hat. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.